Willkommen in Fechners Universum. Der Podcast zur Entfaltung deiner Persönlichkeit, deiner Präsenz und deines Potenzials.
Hallo und herzlich willkommen hier zu unserer nächsten Folge von Nachgedacht. Schön, dass ihr dazugeschaltet habt. Wir sind froh und wohlig, glaube ich. Sven?
Hä? Geht's was? Dir auch gut? Meinst du mich? Ich bin ein bisschen irritiert gerade von unserem Vorgespräch. Hallo ihr Hübschen, ich grüße euch hier aus meiner Kemenate hier oben unterm Dach in Neukölln. Hallo Roman, du Schöner.
Guten Tag, Sven, mein Lieber. Ja, schön, dass wir wieder beisammen sind und unser nächstes Gespräch führen werden. Da freue ich mich sehr drauf. Und wir beide sitzen ja unterm Dach.
Ne? Du sitzt ja auch unterm Dach. Stimmt. Na gut, hier ist es so ein bisschen, doch.
Naja, man kann es nicht sehen.
Ne? So optisch das Dach, nee, nicht das so, sieht man jetzt nicht so. Ich könnte jetzt mal hier kurz hier. Nee, aber das würde jetzt auch alles. Man würde hier mal Unruhe mitkriegen. Es wird ja auch alles aufgezeichnet mittlerweile, auch als Video und so. Es sind ja alles. Ja, weißt du, das wird einem ja dann ausgelegt. Wahrscheinlich werde ich jetzt hier schon als fanatischer Jesus-Jünger irgendwie hier, guck mal, weil da Jesus zu sehen ist da hinten.
Ja, du, das ist mir doch aber mit der Figur im Hintergrund auch schon passiert. Da steht sozusagen links von mir ein Buddha und rechts von mir ein alter Kopf, Gesichtsabdruck mit einer jüdischen Kappe hinten drauf.
Oh, ich hätte also, so gerne so eine Kippa. Wo kriege ich denn sowas?
Die Kippa, die kriegst du eigentlich in jeder Synagoge.
Ja, aber da muss ich sie wieder zurückgeben.
Nee, es gibt Gäste.
Ich war mal in einer Synagoge, da hatte ich eine Gäste-Kippa auf.
Achso, eigentlich kannst du die mitnehmen. Das sind dann eher so dünnere Kippas, aber wir können ja mal in eine gehen. Und dann gucken wir mal.
Oh, total gerne. Ich war einmal zum CSD, haben die unten hier am Paul-Linke-Ufer, dort in dieser Synagoge, hatten die sozusagen so einen offenen Gottesdienst vor 3-4 Jahren. Das war so toll, ich habe nur geheult.
Ja, es ist
dieses Gesinge, irgendwas macht das mit mir, diese Gesänge, vor allen Dingen aber diese gemeinschaftlichen Gesänge und alle können die Kinder, alle.
Ja, genau.
Das ist so schön. Ich habe wirklich da, glaube ich, 1,5 Stunden nur gesessen und hatte Tränen und Pipi in den Augen.
Faszinierend. Ja, ging mir auch so damals in Brooklyn.
Total gerne. Wenn du mal was Schönes weißt, irgendwie eine schönen Anlass, also das berührt mich wirklich sehr und die Leute waren auch alle sehr, sehr herzlich. Es war proppenvoll. Na gut, das war natürlich ein extra Event.
Absolut. Ne? Toll. Ja, das ist schön. Hört sich gut an.
Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ich wollte sagen, sonst ist es für mich eher schwierig. Also gerade bei sehr, sehr orthodoxen Menschen irgendwie dazu zu kommen oder da reinzukommen, oder das ist gar nicht so einfach.
Verstehe.
Aber das ist ja in jeder Religion so, finde ich.
Jetzt deswegen fand ich,
aber
ich fand es super, dass es halt einfach so offen war, weißt du, die waren einfach sehr also eine jüdische Gemeinde, eine Synagoge, da einen LGBTQ-Gottesdienst zu veranstalten, das fand ich schon toll. Fand ich super.
Ja, finde ich auch schön.
So, ja, ihr Lieben, seht mal, so plappern wir uns hier ein bisschen voran. Ich war so ein bisschen irritiert, weil wir haben festgestellt, dass wir unsere letzte Folge, ich war der festen Überzeugung, ich bin ja dann hier so ein bisschen für das Veröffentlichen und Hochladen zuständig.
Ja, ganz toll, vielen Dank.
Ich habe es vergessen. Ja, total gerne. Das kann ich jetzt mittlerweile auch richtig gut, nachdem ich das jetzt 80 Folgen lang geübt habe, Podcast. Aber ich habe es schlichtweg vergessen. Ich habe unsere letzte Folge, also die Folge, die wir heute aufnehmen, wird quasi die übernächste veröffentlichte jetzt werden, weil erstmal noch unsere andere rauskommt. Es geht nämlich um Verletzlichkeit. Die werde ich jetzt dann gleich mal, glaube ich, online stellen oder mal gucken, normalerweise immer freitags, vielleicht ist das dann, mal gucken, wie wir es machen. Vielleicht am kommenden Freitag oder diese hier dann in 2 Wochen. Dann seid ihr erstmal befüttert, ihr Lieben.
Ja, und wir sind schon wieder weit fortgeschritten.
Dann ja, und wir müssen dann mal überlegen, wann wir die nächsten Gespräche machen.
Ja, das machen wir. Jetzt ist ja wirklich, ich habe so ein zu Hause bei mir auf dem Küchentisch einen Kalender mit einem Polaroid pro Tag. Das finde ich ganz schön. Das ist auch in Polaroid-Größe. Kann man dann so abreißen, jeden Tag ein anderes Polaroid. Und der ist natürlich, wenn der dann ankommt am Anfang des Jahres, mega dick. Ne? So,
wow. Ich mag ja dick.
Mann.
So. Ja, ist ich stehe. Toll. Dick finde ich besser. Dick finde ich gut.
Und inzwischen ist es halt dann eben ganz dünn geworden, ne?
Aha, du hängst
Also,
jetzt gerade hier
da sind
bildlich
nur
bei
noch,
mir.
weiß ich nicht,
Ja, jetzt bist du wieder da. Das ist
vier, ja,
interessant.
genau, jetzt hat es irgendwie so ein bisschen gehangen. Mal gucken, wie das mit der Aufnahme ist, ne? Wir
Also
müssen mal
gehört habe ich dich
schauen.
jetzt weiter. Ihr Lieben, ihr
Aber
seht schon, wir plaudern hier so
super.
für uns hin. Die
Ja,
Technik
genau, was ich
funktioniert.
sagen wollte, ist, da ist so wenig vom Jahr übrig jetzt noch.
Ja.
Dieser Kalender ist so zusammengeschrumpft. Ich meine, es sind jetzt echt noch 4 Monate, ne?
Hör mal auf.
Ich finde es
Oktober,
ja auch
November,
schön.
Dezember, in nicht mehr ganz. Warte mal, Ende September, Oktober, November. Naja, 3,5 Monaten ist Weihnachten, ne?
Ja, es ist Wahnsinn.
Ach,
Jetzt geht's
Kinder,
los mit ganz
jetzt geht's
großen
los.
Schritten.
Jetzt geht's los. Jetzt beginnt die
Genau.
Erkältungszeit. Jetzt muss man gut gucken. Ich bin auch so ein bisschen angeschnupft gewesen die Tage.
Ja, ich auch.
Also so, da bin ich irgendwie, das
Es
merke ich sofort,
passiert.
wenn so das Klima sich langsam wieder ändert, ne? Wenn so der kleine Herbst sich so ankündigt.
Ja, das geht mir genauso.
Ah,
Da
ihr.
dürfen wir uns nicht verunsichern lassen.
Nee, das machen wir nicht.
Es ist normal und das passiert eben und so geht es dann weiter. Und für manches ist ja so eine Erkältung auch gut und manchmal ist es eben auch sehr schlecht und das soll auch unser Thema sein. Nicht Erkältung, sondern gut und schlecht oder böse oder gut oder überhaupt diese Unterscheidung.
Gut und böse, ne? Das war, du
Ja.
hattest, wir hatten neulich ein bisschen überlegt, wie wir das ja immer machen. Das wisst ihr ja mittlerweile, dass wir so 1, 2, 3 Tage vorher mal so ein bisschen so uns aushorchen, was uns gerade wichtig ist, was uns interessiert, was uns auf der Seele liegt, was uns im Herzen brennt, wo wir dringende Fragen aus dem Universum und ich vor allen Dingen von Roman brauche, Antworten brauche, Antworten, ich brauche Antworten, Roman, ich brauche Antworten. Und du hattest gut und böse vorgeschlagen, neben 2, 3 anderen Sachen, und ich dachte so, da bin ich mal gespannt. Jetzt gehen wir aber hier mal wieder auf die Metaebene. Finde ich schön. Gut und böse. Wie kommst du denn darauf?
Also, ursprünglich hat es seinen Urgrund wieder in meinem Hauptthema, und zwar menschliches Miteinander. Ich habe gelernt, glaube ich, in meiner Kindheit, dass es eben Menschen gibt, die sind total gut und es gibt eben Menschen, die sind böse oder eben doof oder oll oder nicht gut. Und
Das hast
natürlich
du
war meine Mutter.
gelernt, das hast du beigebracht bekommen, meinst du?
Genau,
Oder
von
hast
meiner
du das
Mutter.
erfahren von dir, aus deiner Beobachtung über die Welt?
Von meiner Mutter, die hat mir das vorgelebt und ich habe als Kind, wie ich glaube, dass viele von uns machen, hingeguckt und habe so gedacht, okay, ich fand das also nicht scheiße. Man kann das ja doof finden und denken, nee, auf keinen Fall. Aber ich dachte so, ach, so geht es, okay. Und dann habe ich halt aber schon die Diskrepanz früh in meinem Leben merken können, weil es gab eben auch Menschen, über die meine Mutter gesagt hat, so, ach, die ist wirklich so doof, ist die und so, sich so ein bisschen abfällig geäußert hat über die Person. Und dann, einen Monat später, Peter war die auf einmal voll nett und hat total oft bei uns rumgesessen. Und da habe ich schon so gedacht, warte mal, das stimmt doch aber irgendwas nicht, was ist denn da los?
Ja.
Und dann in meinem Leben, und das ist natürlich auch immer noch so, ist es so, dass ich feststelle, ja, es gibt es halt nicht. Es gibt es nicht, auch da sind die Grenzen fließend. Ich bin nur sehr empfindlich, einfach auch, und das ist mir wieder in Bezug auf die letzte Woche, wird mir das immer wieder neu klar, weil, also ich gebe mal ein Beispiel, ne? Gestern Theatervorstellung, Freundin von mir kommt und sagt, du, ich warte dann unten, ne? Chöre 36 ist da gleich, da stehe ich gerne mit Menschen, die in der Vorstellung waren und esse schnell noch eine Wurst und unterhalte mich über, wie der Abend war und so.
Vom
Und
Brandenburger
da hat
Schwein, muss man sagen, Curry 36.
Ja, es gibt ganz viel. Und auch vegane Würste gibt es da. Also es ist ganz wunderbar alles.
Ja.
Und ich habe dann, sie hat gesagt, lass dir ruhig Zeit, ist gar kein Problem und so. Ich so, ja, ich musste auch wegpacken, weil wir jetzt sozusagen, wir haben jetzt unser Wochenende, heißt Sonntag, Montag, Dienstags unser Wochenende, weil Mittwoch bis Samstag spielen wir. Und bin gerade am Runterfahren, schreibt sie, du, nee, ich muss morgen früh dann auch, ruft ja auch die Pflicht, Sonntag früh. Und deswegen, ich fahre jetzt doch los. Und ich war irgendwie angepiekt davon, weil ich so dachte, wieso? Sie hat doch gesagt, lass dir Zeit und ich habe mich beeilt und jetzt auf einmal ist sie dann weg. Da war ich total enttäuscht. Und dann habe ich so gemerkt, wie ich in mir dachte, naja, eben, ne, mit dem Vertrauen so, nee, da bin ich verunsichert, das verunsichert mich, da schiebe ich was, das ist böse. Ganz weit weg, das, der kann man eben nicht vertrauen, das ist halt eben so. Und da habe ich so eine starke Reaktion in mir drin gemerkt und musste auch schon dran denken, dass wir da heute drüber reden werden und habe so gemerkt, aha, das ist eben mein Weg, zu sagen, diese Menschen sind böse. Und auch immer die Unterscheidung, das war jetzt so böse von ihr, aber da gibt's ja noch andere, die sind total lieb und die ist eben voll nett und die hat noch gewartet. Und ich merke so, meine Güte, wie eng und klein meine Welt ist, überhaupt diese Urteile zu fällen. Weil kurz danach, und darüber bin ich so glücklich, dass es inzwischen geht, war dann auch der nächste Gedanke zu sagen, ey, das ist jetzt mal passiert. Das ist völlig menschlich, dass man auch denkt, nee, es ist mir jetzt doch zu spät. Ich gehe jetzt. Und immer wieder neu zu bemerken, diese Vorstellung von, da ist jemand ganz, das ist ein Feind und da ist jemand, der ist ein Freund. Dieses Schwarz und Weiß. Das ist halt Überlebenstraining. Und das ist so in unserer Familie so krass vorhanden, immer sofort entscheiden zu müssen, ah ja, da gehe ich hin, da gehe ich nicht hin. Da ja, da nicht. Nein. Ja, ja, nein, ja. Und damit auch dieses System, so geht's mir, auch auf sich selber zu übertragen. Du bist halt eben minderwertig und hast nichts vorzuweisen. Oder was Besseres als dich gibt's eigentlich nicht. Wahnsinn. Ne? Also diese beiden Extreme, die da in mir vorhanden sind und die dann eben als böse oder gut stehen. Es ist ein sehr komplexes Thema. Es geht zum Beispiel auch in die Erzählwelt der Japaner hinein. Ich liebe Miyazaki und seine ganzen Filme und sein ganzes Werk, Studio Ghibli. Und in diesen Filmen und in diesen Erzählungen gibt es das nicht. Es gibt dieses Gut und Böse nicht. Es fließt in eins. Und das habe ich schon immer wahnsinnig faszinierend gefunden. Und es ist wie zum Beispiel die Menge macht das Gift. Es gibt diese Unterteilung nicht. Das ist giftig, das nicht. Sondern es kommt immer auf das Wie an. Es ist ein anderer Bewusstseinszustand, der mir gut tut, ihn immer wieder antippen zu können und zu merken, ja, ja, diese Vorsicht, dieses sich wie so eine Schnecke sofort ins Haus zurückziehen, wie der Igel sofort rund machen, die Stacheln raus. Das ist eine natürliche Reaktion, aber es ist eben nicht die unumstößliche Wahrheit, die es sowieso nicht gibt. Und das ist halt ein Thema, auf das ich immer wieder treffe. Immer wieder neu muss ich mich sozusagen aufrufen, nicht in dieses Schwarz-Weiß-Denken oder Gefühl, Schwarz-Weiß-Gefühl zu verfallen. So, darum war ist mir das spannend. Wichtig und deswegen wollte ich das mal anreißen.
Ja, danke fürs Erklären, was sich da beschäftigt, das beeinflusst ja auch den Alltag so, ne? Diese Denkweise, dieses in Gut und Böse einzuteilen, das ist natürlich krass lebensbeeinflussend, ne? Jetzt sprichst du natürlich hier an der anderen Seite der virtuellen Strippe mit jemandem, der sich seit 25 Jahren in der buddhistischen Philosophie voranscheitert, die auch noch aus Japan kommt.
Ja.
Und deswegen musste ich innerlich gerade sehr schmunzeln. Also diese Richtung, natürlich der Buddhismus nicht, aber diese Richtung, die das Lotus Sutra genommen hat über Indien, dann China und dann eben auch unter anderem nach Japan. Der Buddhismus ist ja gewandert in Asien über Jahrhunderte, über Jahrtausende und hat sich auch weiterentwickelt. Und dann ist dieses Lotus Sutra irgendwann nach Japan gekommen und dort hat es sozusagen einen extra Zweig nochmal genommen. Ne? Und dieses Mantra, dieses Nam-myoho-renge-kyo, das chante ich halt, ist aber eigentlich das Lotus-Sutra, was ich praktiziere. Und im Buddhismus gibt es eben nicht richtig und falsch oder gut und böse. Ja. Es gibt halt einfach sowohl als auch. Ja, das ist ja dieses große Ding in unserem Kopf, wo wir hier nicht klarkommen, weil wir kommen aus einem völlig anderen kulturellen Kontext. Also du ja noch mal mehr auf eine gewisse Art sozusagen DNA-technisch bedingt als aus jüdischer Tradition. Ja, ich meine, da gibt es nur richtig und falsch. Da gibt es Gott und es gibt irgendwie die Gottlosen. Ja, ich meine, durch Christus wurde es versucht, ein bisschen irgendwie die letzten 2000 Jahre, der hat versucht, das ja aufzuheben, dass es eben nicht nur Gut und Böse gibt und Licht und Dunkel, sondern eben auch, dass es eben darum geht, das Gute auch zu akzeptieren, das Böse auch zu akzeptieren oder milde zu sein, zu vergeben und so, ne? Und aber trotzdem, das ist natürlich in unserer DNA drin, dieses Denken, dieses Einteilen. Ja. Und dann kommen wir noch auf eine andere Ebene, gesellschaftlich, moralisch gesehen, philosophisch gesehen, ist natürlich gut und böse so in uns drin. Und ich befürchte auch, dass es gerade so dieses Denken einfach ein wahnsinniges Revival erfährt, wenn ich mir so diese political correctness und diese unsägliche Winnetou-Debatte und sowas angucke, wo natürlich ein Impuls drin ist, der berechtigt ist, ne? Weil es geht einfach immer noch darum, dass wir uns ganz viel bewusst machen, wo Diskriminierung und Rassismus herrscht. Aber dieser Gedanke, der dahinter steckt, gut sein zu wollen, richtig sein zu wollen, moralisch integer sein zu wollen, und dann auf der anderen Seite diejenigen, die sich da nicht dran halten, die sind eben die Bösen. Das sind die, die dunkel sind, die fies sind, die gemein sind und so. Und da sind wir, aus der Nummer kommen wir nur ganz, ganz schwierig raus, weißt du? Also ich merke auch jetzt so, okay, nach 25 Jahren habe ich eine Idee davon, dass ich, wenn ich etwas, ich falle genau in diese Muster, mindestens 50 Mal am Tag, dass ich was beurteile. Ob es gut oder böse ist.
Ja.
Und dann merke ich aber so langsam nach 25 Jahren immer wieder diese Philosophie auch in meinem Herzen sozusagen zu etablieren und dort sozusagen Fuß zu fassen und sich Raum zu nehmen, weil ich diese Sichtweise, die buddhistische Sichtweise einfach viel, viel entspannter finde für den Lebensalltag, dass ich sage, okay, ich beurteile jetzt hier diese Person oder diese Situation als schlecht oder als böse oder als fies oder gemein. Aber auch diese Person hat die Buddha-Natur in sich. Das kann also nicht sein, dass sie nur böse ist. Also es gibt sowohl als auch. Ja, also in dieser Philosophie ist mal ganz grob angerissen. Und aber ich finde es völlig nachvollziehbar, dass du da immer wieder mit zu tun hast und weil es wird uns auch so vorgelebt, also egal wo, in welchem Bereich, Social Media, was ist gut, was ist schlecht, also welche Petition unterschreibst du und fühlst du dich moralisch verpflichtet, da jetzt irgendwie eine Meinung zu entwickeln, dann hat es ganz viel mit Werbung zu tun, weißt du, also wir werden ja zu bombardiert mit Werbung, wo uns gezeigt wird, was gut ist, also gut nochmal im Sinne von uns gut tut, ja, also wahnsinnig spannendes Thema.
Ja, es ist.
Und vor allen Dingen bei sich selber auch, ne? Möchte ich ein guter Mensch? Ich wollte mein ganzes Leben lang immer gut und richtig sein und moralisch integer und so und merke gerade so, und was ist mit dem anderen Teil in mir, der ja auch da ist? Ich kann den ja nicht noch weiter irgendwie, oder nochmal, kann ich natürlich die nächsten 40 Jahre noch weiter in meinen Schattenbereich verdrängen und, aber er ist ja trotzdem da. Dieser Teil, der von mir oder der Gesellschaft als böse oder vielleicht nicht so nett bezeichnet wird oder den ich aber in mir habe. Also ja, und was ist jetzt damit? Das bin ich ja auch. Und das finde ich sehr spannend, wenn man es auf sich bezieht, gut und böse.
Ja,
ich habe beides in mir, so deal with it. Ja. Also ich kann diesen oder ich will diesen Erwartungen der Gesellschaft, ein guter Mensch zu sein, nicht mehr entsprechen. Ich will einfach ein Mensch sein. Und ein Mensch, und da komme ich jetzt nochmal, um diesen Bogen zu schließen, zur buddhistischen Philosophie zurück. Es gibt eine Theorie, es gibt immer ganz viele Theorien, an die man sich halten kann, mit denen man sich auseinandersetzen kann, die man ins Leben übernehmen kann, wenn man sie denn für sich als hilfreich erachtet hat. Und das nennt sich die 10 Welten. Ja, und da wird gesagt, dass der Mensch sich grundsätzlich in 10 verschiedenen Lebenszuständen befindet, in einer von diesen 10 Welten. Ja, vom niedersten Zustand der fundamentalen Dunkelheit, was wir hier vielleicht als klinisch jetzt als Depression oder als wirklich tiefe Lebensunlust bezeichnen würden, dann geht es über so Zustände wie Hunger, also Gier, dann geht es über Zustände wie Ärger, ne, was eigentlich ein übersteigerter Egoismus ist, aber eben auch in Bereiche der Menschlichkeit, also des Miteinanders oder der vorübergehenden Freude und dann natürlich in die hohen Bewusstseinsebenen, der Bodhisattva-Zustand, also der Zustand, den wir auch in uns haben, dass wir möchten, dass es anderen Lebewesen gut geht. Und erst recht natürlich die Buddha-Natur, die wir alle immer in uns haben, auch wenn wir das nicht glauben oder wenn wir sie sogar ablehnen, weil wir sagen, das ist ja Quatsch. Also wieso sollte ich eigentlich ein göttliches Wesen sein? In mir ist kein göttlicher Funke. Ich glaube das nicht. Ich bin so schlecht. Weißt du, es gibt ja viele Menschen, die sich einfach eher niedermachen und als hoffnungslosen Fall bezeichnen würden. So.
Ja, schmerzhaft, ja.
Und in dieser Philosophie heißt es immer, also wenn wir uns mal einen Zustand rausnehmen, zum Beispiel den Zustand des Ärgers, den finde ich immer, also weil es einer meiner besten Bekannten ist, ja, weil ich ärgere mich ja gerne und habe mich früher auch lauthals dann irgendwie diskutiert und so, da versuche ich mich immer mehr zurückzuhalten, weil die andere Sichtweise ist genauso richtig, ne? Weil du vorhin sagtest, wahr, ist ein interessantes Thema auch Wahrheit. Und der Ärger hat zwei Aspekte. Einerseits kann er wahnsinnig destruktiv sein, also er kann wahnsinnig viel zerstören, wenn du wütend bist und diesem Ärger sozusagen impulsmäßig folgst. Du kannst einfach zwei Sätze sagen und die Freundschaft ist hin. Aber Ärger hat auch wiederum, und das ist dieses sowohl als auch, kann den Effekt haben, du ärgerst dich über etwas so dermaßen, weil es einfach ungerecht ist, weil es andere Menschen verletzt, weil es andere Menschen beleidigt, weil es Tiere quält. Ja, und du wirst so wütend und so ärgerlich, dass du aktiv wirst. Dass du sagst, okay, und da ändere ich jetzt was dran, an diesen Zustand in der Gesellschaft. Weißt du, und einerseits ist es etwas, was dich total zerstören kann, aber es hat genauso gut die andere Seite der Medaille, es kann zu etwas total Gutem führen für dich und die gesamte Menschheit, wenn du diese Energie weise nutzt und sozusagen den erleuchteten Kern darin siehst. Wut ist nicht per se oder Ärger ist nicht per se schlecht. Hat auch was richtig Gutes.
Dass du den Ärger als so eine Triebkraft nimmst, finde ich interessant. Also verstehe genau. Also
ja, weil ich ihn immer als negativ empfunden habe. Ne?
Ja, das ist Ich habe so nachgedacht und dachte gerade, was mich am meisten bewegt, glaube ich, also Dinge auch zu tun. Ist eher Mitgefühl. Also wenn sich was öffnet und ich empfinde, wenn etwas, was ich tue, andere also andere verletzt oder dem Planeten oder dem auch was immer, was ich mache, etwas tut, was auch in meiner Welt nicht wohlig ist. Wenn ich das erkennen kann und wenn mich das, dann macht mich das auf und dann bewegt mich das dazu, etwas anders zu machen, weil Ärger, ich kenne das so in letzter Zeit vor allen Dingen bei mir eben so, dass ich könnte mich ärgern, ich stehe an der Schwelle des Ärgers, ich könnte mich richtig aufregen gleich und merke aber, wie das
mein ganzes... Kenn dich so gar nicht, wenn du dich aufregst.
Ja, ich kann sehr, sehr wütend werden. Ich merke, wie das mein ganzes System verkrampft, mir wehtut, mir Schmerzen bereitet und dann kann ich mich neuerdings entscheiden zu sagen, nee, warum? Ich habe da gar keinen Bock drauf und das ist auch, also für mich dann in dem Fall, ne, gar nicht produktiv, weil ich werde eng statt weit. Und wenn ich sozusagen davon absehen kann, also mich jetzt, ich überlege gerade, ich hatte vor kurzem, worüber habe ich mich denn so geärgert? Und da habe ich so gemerkt, es ist totaler Quatsch, dich da aufzuregen, weil das bringt gar nichts. Ich kann mich gerade nicht erinnern. Aber es ist noch nicht lange her, heute Nacht oder gestern. Und es ist so gut, das loslassen zu können. Also, aber da wollten wir auch gar nicht hin. Ich fand das
total trotzdem gut, spannend, dass du
gesagt hast, wegen mit diesem Gut und Schlecht. Und das ist ja Gut und Böse, ist ja unser Thema heute. Und da finde ich natürlich gut zu sagen, dass, da fällt mir noch was ganz anderes ein, weil du das gerade so, zu sagen, dass Wut auf der einen Seite eben zerstörerisch genauso wie produktiv sein kann. Was mir eingefallen ist, das hat aber wehgetan.
Mitgefühl kann übrigens, um den Gedanken nicht zu verlieren, ja. Mitgefühl hat auch einen negativen Aspekt, den erzähle ich dir gleich.
Okay, bin ich gespannt.
Ja. Ne, also immer beides. Das versuche ich immer zu gucken. Okay, was sind die beiden Pole der Energie, die dahinter stecken?
Ja, das ist so. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Oh,
Entschuldigung,
ich
ja, ich
mach nichts. Mit dem Mitgefühl,
furchtbar, ich unterbreche mal. Mitgefühl, mit dem Mitgefühl ist es halt so, guck mal, ich meine, einerseits ist Mitgefühl was ganz Großartiges, ja. Aber wenn du jetzt jemand, wenn du so eine Tendenz hast als Mensch, People-Pleasing, ne, habe ich mich viel mit beschäftigt. Habe ich neulich auch einen Podcast-Beitrag drüber gemacht in meinem Einzelpodcast und so. Oder guck dir ein Beispiel an, ganz großes Beispiel, ne, ein bekanntes, weltbekanntes Beispiel, Mutter Teresa. Weißt du, Mitgefühl ist, kann, wenn du es missbrauchst, wenn du sozusagen die Energie, die dunkle, zerstörerische Energie des Mitgefühls auslebst, dann ist es nicht hilfreich, dann ist es für dich nicht hilfreich, dann ist es, man kann natürlich sagen, okay, Mutter Therese hat ganz vielen geholfen und so und ne, war irgendwie, es wird, ich weiß gar nicht, ob sie mittlerweile auch heilig gesprochen wurde, aber für sie persönlich, was hat die denn für ein Leben geführt? Unfassbare Entbehrungen. Ich glaube, die war Workaholic, weil sie so getrieben und zerstört wurde von diesem Bedürfnis, es vielleicht irgendwie Jesus gleich zu tun, aber der hat so Mitgefühl nicht gelebt. So hat der das nicht gemacht, zumindest
ja,
das,
und was, das,
was überliefert ist.
Das ist die Frage.
Ist die Frage, ob es nicht auch irgendwie einfach wirklich eine Manie geworden ist irgendwann, ne? Weil man einfach unglaublich gut sein wollte.
Was ja narzisstisch sein kann, ganz einfach.
Absolut, ne? Und das ist der, das ist der negative Aspekt zum Beispiel. Auch bei so einem hohen Lebenszustand wie dem Mitgefühl. Jetzt gehst du natürlich, wenn du von Mitgefühl als Beispiel sprichst, dass dich das öffnet und motiviert und so, von einem sehr, sehr hohen Lebenszustand aus. Ich glaube, dass ganz, ganz, ganz viele Menschen in unserem Umkreis oder in unserer Gesellschaft, in der wir uns hier im Westen befinden, ganz, ganz weit weg von solchen hohen Lebenszuständen.
Ja, oder die, das verwechseln.
Oder nur ganz rudimentär nur noch vorhanden ist. Es ist, glaube ich, ganz viel Ego, ganz viel Ich und eben Gier. Wir sind halt einfach, wir leben in einem kapitalistischen System. Also wir sind durchdrungen von diesem Zustand des Hungers, haben wollen, Gier, unersättliche Gier. Und das geht bis in alle Bereiche. Es ist sogar eine Gier nach Empörung da. In unserer Gesellschaft, absolut. Ja.
Deine Sucht sogar. Eine
ja,
Sucht
ja, ne, das ist eine Empörungssucht.
Als irgendwas füttert, es füttert etwas in dir. Das finde ich auch interessant, das wollte ich auch nochmal behandeln.
Und das verstärkt wiederum das Gut und Böse Ding, ne?
Genau.
Auch also diesen, auch
was diese, da eben die, genau. Die Balance.
Aber sag mal,
oder
was
auch
wolltest
die
du sagen?
Polarisierung. Mir ist eingefallen, was mir so schmerzhaft bewusst geworden ist, in den letzten Wochen schmerzhaft, weil ich einfach ja ungern mich diesem Thema zugewandt habe, ist, dass ich so dachte, okay, es ist natürlich gut, einen Plan zu haben. Es ist natürlich gut, auf der Reise zu sein und zu wissen, mit dem, was innen drin an Arbeit passiert, eine Zielrichtung zu haben, einen ja, Plan zu haben, dahin entwickle ich mich, ich befreie mich, ich schmelze mein Trauma ab, ich befreie mich von Begrenzungen, von Enge, von so. Das ist ein Aspekt, so, wo ich dachte, das ist ja gut. Aber dann wiederum denke ich auch wieder, ja, es ist aber auch immer noch wegrennen. Denn keinen Plan zu haben, sagen zu können, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß nicht, wo ich mit mir bin. Mit Stille. Auszuhalten, dass ich das schrecklich anfühlt, schrecklich hilflos, schrecklich ausgeliefert, schrecklich perspektivlos, so, ist auch gut. Weil vielleicht passiert, dass das Leben bei dir ankommt und du im Leben ankommst. Ja, also zu entdecken auch, dass dieses System, was ich mir selber erschaffen habe, im Sinne von Evolution, von Weiterentwicklung, von eben wirklich Befreiung, ja, von Frieden finden in mir drin, dass das eben auch gut ist, aber ein allzu starker Plan und auch ein allzu starkes Streben mich eben auch abhält davon zu leben. Das ist eben auch so verrückt, das war so komplex, also so tief hat mich das getroffen, weil ich gespürt habe, da ist viel Wahrheit drin und das auszuhalten in diesem Gefühl von ich weiß nicht, was geschieht. Das hat auch also, eine große Qualität.
Mir macht dieser Zustand total Angst. Da flüchte ich ganz schnell mal vor. Ja, genau. Aber was du gerade beschreibst, ist natürlich ein Riesenphänomen. Das ist ein Riesenmarkt, den du da gerade auch beschreibst, ne, in dieser sogenannten pseudo-spirituellen ESO-Szene, diese ganzen Workshops und immer diese Bedarfserweckung. Du musst nur noch hier diesen Kurs mitmachen und dieses irgendwie Cord-Cutting, dieses Tool beherrschen und dies und das. Und irgendwann, das ist ja auch immer das vollkommen Missverstandene von Menschen, die mit Meditation zum ersten Mal in Berührung kommen, dass sie denken, ich mache etwas und dann bin ich irgendwann erleuchtet und gut ist. No way. No way. Ich mache das jetzt 25 Jahren. Ich kann sagen, ich hatte vielleicht 2-3 Momente, wo ich das Gefühl hatte, oder vielleicht auch eine Handvoll Momente oder im Alltag tappe ich mich manchmal ganz oft, dass ich merke so, wow, jetzt fühlt sich's gerade an. Es gibt nichts zu verbessern, nichts, was noch besser wäre, außer dir im Jetzt und Hier und dem Tag am Meer, wie es die Fantas damals schon gesagt haben. Ne? That's der Zustand, den ich versuche zu erreichen. Aber der bleibt nicht. Und ich kann dir sagen, dann und dann, ne, habe ich das und das irgendwie während der Meditation oder irgendwie bei irgendeinem Retreat oder so habe ich das erlebt. Aber dann komm mal nach Hause und wasch mal die Wäsche und koch mal Kartoffeln. Ja,
ja, komm,
und schon ist dieser Zustand wieder weg. Aber das ist ja die Illusion. Damit wird aber eine Menge Geld gemacht.
Ja.
Dass man immer denkt, so was du eben erzählt hast, oh, ich müsste mich doch aber, ne, ich mich optimieren und verbessern, mich frei machen. Aber eigentlich rennst du schon lange im nächsten Hamsterrad. Rennst schon im nächsten Hamsterrad und bist eigentlich wieder gefundenes Fressen für Menschen, die da in irgendeiner Form auch Geld rausschlagen. Es gibt tolle Leute dort, die das wirklich sozusagen bewusst nicht machen. Aber wenn ich mir so diesen Coaching-Markt und vor allem diesen Spiri-Markt so angucke, also ich bin immer erschrocken und bin so froh, dass ich so meine kleine Meditation hier habe und auch irgendwie da echt raus bin, weil ich bin 15 Jahre in meiner buddhistischen Gemeinschaft gewesen und da wurdest du so unbewusst gestresst, chante mehr, mach mehr Aktivitäten, widme dich mehr dem Glück anderer und so. Alles schön und gut. Bei mir ist es komplett, hat es dazu geführt, dass ich wirklich echt einen Burnout hatte irgendwann. Ne? Und das tat mir gar nicht gut. Und als ich das erkannt habe, habe ich gemerkt, so, okay, hier geht mein Weg nicht weiter. Die Meditation aber nicht diese Gemeinschaft, die dich einfach so dermaßen mach mehr.
Dass es so streng ist, ne? Dass es so streng ist. Du bist ja auch ein gefundenes Fressen für deine eigene Selbstverurteilung und Niedermachung. Mit diesem Markt, ne? Das ist ja auch das, was da drunter liegt, dass du denkst, ich bin da schlecht. Ja. Ich kann das nicht. Ich kann da noch nicht loslassen. Mein Kopf ist von Gedanken nicht frei.
Ja.
Ich bin immer noch gierig. Ich will immer noch das. Ich will immer, man findet ja immer was.
Ja.
Und zu bemerken, das ist mir letztens im Auto so aufgegangen, es war ganz verrückt beim Fahren, da habe ich über Stromae, wenn mir jemand sagen kann, wie der richtig ausgesprochen wird, freue ich mich auch. Ich habe das gegoogelt, der Name wird so, also ist französischer Name.
Stromae?
Ja, sowas. Stromae? Aber sagt dir der Künstler was?
Non, pas du tout.
Es ist ein ganz toller junger Mann, der so tiefe, schöne Musik macht.
Musiker.
Und so schöne Videos und so, also ganz toll, ich kann dir mal was schicken, wenn du magst.
Total gerne.
Auch gerade, was so Papa betrifft, ne, so, also auch so Sachen, also wirklich ein toller Typ, ich empfehle den zutiefst. Und für mich war das Verrückte, als ich den angefangen habe, das erste Mal wahrzunehmen, hat es so ein in mir gegeben, so ein, was ist das denn? Ja, so eine große Abneigung. Und da habe ich drüber nachgedacht, wie das ist doch Wahnsinn. Guck doch mal, wie deine eigene Reaktion ist auf dieses, wie diese Ablehnung da in dir wohnt und dieses aber starke Gefühl von so Widerwillen und so. Und wie tief und schön dieses Wesen ist, wenn du es dann durchdrungen hast und wenn dich eingelassen hast, so ich, mich. Mhm. Und da ist in mir auch doll irgendwas aufgesprungen und hat mir so Sachen gesagt wie der ich bin, der bin ich jetzt eben so, wie ich bin. Bei allem, was passiert ist, bei allem, was ich sagen könnte, du und meine Mutter und bei allem, was da passiert ist, das hat eine Rolle gespielt. Der Schmerz spielt eine Rolle. Aber grundsätzlich ist es doch so, ich bin der, der ich bin. Mhm. Mit kann ich nicht, will ich nicht, möchte ich nicht. Ja, schwarz-weiß. Mit all dem bin ich aber der, der ich bin. Und einen anderen gibt's nicht. Und das ist okay. Mal mehr, mal weniger. Aber so, ne, also so ein Punkt war da auf einmal, wo ich dachte, wow, interessant, krass, was ist jetzt gerade passiert, ja? Also dieses sich bei sich selber einfinden hat es gemacht auf einmal für mich. Und das war ein schöner.
Und das ist das Interessante, man wird immer wieder auf sich selbst konfrontiert. Weil letztendlich wendet man diese Schere, diese Beurteilungsschere, natürlich viel im Außen, aber wenn man dann wirklich an die Essenz rankommt, so wie du das vielleicht in diesem Moment da eben auch gespürt hast, es geht eigentlich nur um dich, weil du bewertest dich selber. Und wenn dann wir beide kommen aus einem Elternhaus, also ich habe immer nur reingedrückt gekriegt und das ist gerade wirklich heftig, weil ich ja auch an meinem Buch schreibe und gerade wirklich in diesen ersten 20 Jahren meines Lebens, ist krass. Also ich habe viele Sachen vergessen, die jetzt durch das Schreiben überhaupt hochkommen und ich habe nicht einmal vermittelt bekommen, ey Sven, du bist ein ganz schön cooler Junge, du bist echt toll. Oder sowas wie Liebe oder Wertschätzung oder sowas. Gab's nicht. Ne? Und da sind wir natürlich prädestiniert für, dass wir aber an uns selber so unfassbar streng sind. Ey, und diese Strenge hat mich in tiefste Depression geführt in den letzten 50 Jahren immer mal wieder. Ne? Und wenn ich da nicht rauskomme und liebevoll mit mir bin und auch lache und einfach sage, ey, okay, an der Stelle warst du gerade echt fies zu dieser Frau, die dich da irgendwie blöd angemacht hat. Und dann war ich einfach, kann ich auch sehr fies sein und dann einfach mal weitergehen und zu sagen, wow, guck mal Sven, du hast jetzt kein schlechtes Gefühl zu haben, weil du jetzt dieser Frau gegenüber böse reagiert hast. Die hat angefangen. Und vielleicht ist es für sie ein kleiner Weckruf, wenn sie da mal jemanden kriegt, der mal wirklich aggressiv reagiert auf sie. Wenn sie da irgendwie dir so einen Scheiß da irgendwie oder dich da anrempelt, ohne mal irgendwie Entschuldigung zu sagen oder sowas. Vielleicht wird sie mal wach, wenn, ne? Hör mal gleich auf, das so zu bewerten hinterher und dich schlecht zu machen, weil du jetzt irgendwie nicht wie ein guter Buddhist reagiert hast, mit Liebe und mild Lächeln und Namaste und Gott habe dich selig oder was weiß ich, ja. Sondern einfach mal irgendwie zurückgepault. Ey, das ist so heilsam. Hm. Zu akzeptieren, ich bin auch ein Arsch. Ja, ich bin auch ein Arsch. Hm. Das befreit mich unter anderem auch davon, dass ich sage, okay, ich muss nicht allen gefallen. Ja. Es wird immer Leute geben, die mich scheiße finden. Deal with it. Und je mehr ich in der Öffentlichkeit bin, noch mehr. Ja, da musst du jetzt nicht auch noch anfangen, Sven, bei dir selber irgendwie diese moralische Keule da irgendwie anzuwenden und dich einzuteilen in Gut und Böse. Ich bin beides. Ich bin der ich bin. Das habe ich mir ja sogar hier eintätowiert. Ne? Korinther, Altes Testament.
Lustig, das, was mir gekommen ist, die Worte, ja.
Ich bin der grade. Ich bin, ne? Und das sitzt hier hinten in meinem Nacken, in meinem Halschakra, ja, und ich vergesse es zwischendurch aber immer wieder und dann denke ich immer wieder, nee, wenn ich mich dran erinnere, siehste, ich bin. Punkt aus Ende. Ich bin nicht gut, ich bin nicht schlecht, ich bin. Der, ne? Gerade seit 20 Jahren ist dieses Album von Herbert Grönemeyer online. In der ARD Audiothek gibt's übrigens eine ganz tolle Stunde über dieses Album, Interviews mit ihm selber und
Mensch oder
über Mensch, ne, sein Album. Klar. Und der Mensch heißt Mensch, weil er vergisst, weil er verdrängt, ne? Also dieses Lied heilt eigentlich unsere innere Verurteilung oder Beurteilung. Da müssen wir rauskommen. Mensch, ja, Roman. Es gab Momente, oder was weiß ich, ne, irgendwie, egal, ob Partnerschaft, Familie, Freunde, da war es richtig scheiße. Ja, da fand ich dich richtig scheiße, aber es gab auch viele Momente, wo du ganz toll warst. Du bist beides. Also, und dich zu beurteilen und erst recht zu verurteilen, weil du eben auch irgendwie mal einen Schatten irgendwie, gezeigt hast von dir, ist einfach. Aber das wird uns nicht voranbringen. Das wird uns eher sozusagen degenerieren lassen als Menschheit und seelisch vor allen Dingen. Mhm. Passiert im Moment ganz viel. Ja, dieses Rummeckern, irgendwie egal wer. Damals in den 80ern, als wir aufgewachsen sind, gab es gar keine Diskussion groß über, was wir zu uns genommen haben, zum Beispiel essensmäßig. Ja. Heute, 30, 40 Jahre später, was gut ist, weil das Bewusstsein sich verschärft, aber da wirst du schon fast gesteinigt, wenn du dich offen noch outest, dass du eben doch noch irgendwie gerne mal ein Steak isst oder sowas, weißt du? So, das ist wirklich, es ist böse. Und in meiner Kindheit galt ein Steak, das konnten wir uns gar nicht leisten, als etwas richtig, richtig Gutes. So, Ich finde das ein wahnsinnig spannendes Thema.
Ich finde, also was ich da, worauf ich da immer gucke, ne? Also weil ich habe durchaus auch mit sehr mir nahen und lieben Menschen Zusammenstöße. Mhm. Das Einzige, worauf ich gucken kann, ist, wie gehe ich damit um? Denn ich merke, das ist schon was, was zurückreflektiert auch aus der Welt. Und das meine ich nicht didaktisch. Also ich bin nicht jemand, der sagt, das kannst du aber nicht machen, weil dann kriegst du das auch zurück. So gibt's ja auch, ne, wenn man sagt Karma-Punkte und so. Das ist mir Stulle, ist mir egal.
Karma-Punkte, das aber, bist du oft mitverstanden, das ist vielleicht auch ein Thema, was wir nochmal besprechen können.
Ja, das wäre auch mal interessant, ne? Aber das ist gar nicht der Punkt, auf den ich will, sondern ich gucke eher für mich immer, wie stark ist meine eigene Strenge mit mir und mein eigenes mich runtermachen oder nicht sein lassen. Mhm. Weil ich glaube, dass ich das in meinem Umfeld, dass das reflektiert wird von Menschen, die mir nah sind und mit denen ich bin. Und dieses Streitgespräch, was ich mit einer Freundin von mir hatte, wo wir wirklich absolut an unterschiedlichen Stellen sind, da war es so, dass ich eher sprachlos war. Es hat mich gar nicht wütend gemacht. So, sie war sehr wütend, aber ich war eher so, dass ich eben sagte, ich kann gar nichts kolportieren im Sinne von, was jetzt vor sich geht, wer wie recht hat. Ich weiß es doch gar nicht, weil ich kann ja nur aus meinem eigenen mir innewohnenden Erleben und das, wofür ich mich entschieden habe, nur davon kann ich berichten. Alles andere kann ich gar nicht sagen, weil das für mich immer sofort irgendwie in Propaganda übergeht. Und das war ein rotes Tuch und ein rotes Wort. So, Propaganda. Mhm. Es hat aber ja, es ist so, weißt du, und das war für mich so krass, weil ich ihr zugehört habe und ehrlich gesagt ihren Vater habe aus ihr sprechen hören. Und ich saß so und dachte, aber das ist sie doch gar nicht. Das ist sie auch. Aber es hat mich geschmerzt. Im Gegensatz zu früher, wo ich sofort wütend wurde und sofort eben auch wie Springkraut explodiert bin und sagte, halt doch mal die Fresse und so. Also das haben mir die letzten 2 Jahre irgendwie beigebracht, dass ich merke, wenn es mich so triggert, mein Gegenüber, dass ich auf einmal sofort dieselben Worte sage, wie mein Gegenüber mir gegenüber benutzt. Ich so denke, das kann nicht wahr sein, was ist denn jetzt los? Und dann hörte ich mich innerlich sagen, weil ich habe das eben nicht rausgeschrien, das war genau das so, denk doch mal nach, sag mal, haben sie dein Gehirn abgestellt und so und dachte dann so, oh weia, ey, oh Gott, das ist genau derselbe Sprech wie von der anderen Seite mir gegenüber so und das war für mich eine große Lehre zu denken, warte mal kurz, weißt du, so.
Aber bist du da in eine Abwehr gegangen und deswegen, weil du angegriffen wurdest oder?
Ja, weil ich es als Angriff empfunden habe und das ist auf der anderen Seite genauso. Und das eben mit weniger Strenge betrachten zu können, auch mir selber gegenüber, also mir selber auch sagen zu können, es überwältigt mich, ich bin überwältigt von den Umständen und habe keine Ahnung so richtig, was, wie soll ich auch Ahnung haben? Das sind so, die ganze, alles ist so komplex, die ganze Situation ist für uns alle wenig fassbar. Und natürlich ist es leicht, Schuldige zu finden und zu sagen, die haben und die machen und bei denen ist, das ist ja immer leicht, aber so leicht kann und will ich es mir eben nicht machen, sondern ich muss damit umgehen, dass es mich überwältigt, traurig macht, ich mich oh Gott, nicht auskenne und so, damit will ich umgehen, das ist das Allerwichtigste für mich.
Ja, aber das finde ich ganz wichtig, ne? Also, dass man irgendwann erkennt eben, also ich versuche ja immer nur aus der Perspektive zu schauen von Energien.
Ja.
Ja. Und wenn jetzt mir jemand gegenüber kommt und sei es ein Freund oder jemand Fremdes oder ein Kollege oder so und ich spüre, das tut mir nicht gut, weil es so massiv ist und so abseits von meiner Perspektive, die ich gerade habe,
ja.
Da habe ich lange, lange für gebraucht, weil ich einfach so in Need war, in Need, also auf Englisch, das Bedürfnis hatte, dazu zu gehören, geliebt zu werden, anerkannt zu werden, dass ich dann oft meine Grenze nicht gespürt habe. Und trotzdem, ne, bestes Beispiel, meine Mutter, irgendwie jahrzehntelang irgendwie für sie mitmeditiert, dass sie glücklich werden kann und sowas. Und immer irgendwie, wenn von ihr was kam, ich war immer derjenige, der wieder auf sie zugegangen ist. Alter, seitdem ich das nicht mehr mache, ist das super. Einfach auch zu sagen, nee, ja, ich weiß, meine Mutter ist nicht von Grund auf böse, aber sie ignoriert jeglichen Impuls von mir mit der Bitte darum, dass sie doch ihr Verhalten mir gegenüber ändert. So, und das ist eine andere Nummer. Dann ist es nämlich Self-Care zu sagen, okay, ich gehe hier jetzt aus dem Kontakt raus, ja, und ziehe mich zurück und achte gut auf mich, weil es raubt mir meine Energien, es vergiftet mich, wenn ich das weiter zulasse. Und deswegen ist einfach hier jetzt mal einfach Schlussstrich und wirklich keine Reaktion mehr. Weil sonst, ich muss mich erst so weit entwickeln oder ich möchte mich erst so einen Lebenszustand entwickeln, dass ich das liebevoll integrieren kann und zulassen kann. Das gelingt mir gerade gar nicht. Aber was mir gelingt, ist seit einiger Zeit, und das hat wirklich, das ist der große Schatz in meinem Leben von Corona überhaupt, klare Ansage und Grenze zu machen. Es gelingt mir immer besser und ich merke, wie mich das befreit, auch aus einem Druck heraus gut sein zu müssen. Auch wenn alle um mich herum sich wie die größten Hornochsen und Idioten und Arschlöcher verhalten. Ich will nicht mehr irgendwie nur gut sein, weil ich mir auf die Fahne geschrieben habe, einen hohen moralischen Ethos oder hohes moralisches Ethos, weil ich einfach mich als Buddhist bezeichne. Fuck it, ein Buddhist ist irgendwie ganz normaler Mensch wie du und ich.
Ja, das ist super, finde ich ganz schön. Also weil das ist so eine Wichtigkeit im Sinne von Lebendigkeit und nicht totes Bild.
Genau.
Das ist ganz, ganz
wichtig. Du kannst dem nicht entsprechen, ja. Und deswegen, ich finde es immer absurd, wenn die Leute über dann so große spirituelle Inspirationsgeber der Geschichte irgendwie dann erzählen, ja und so, und Osho war ja dann auch irgendwie, ne, und dann hat er irgendwie sich die vielen Autos und so gekauft. Osho, aus dieser Perspektive der Nicht-Beurteilung geguckt, ist genial, weil der hat alles gelebt. Der hat Bücher hinterlassen mit Texten,
eine Tiefe, ne?
wo er wirklich seine Buddha-Natur angezapft hat und der Menschheit hinterlassen hat. Ein Humor, eine Tiefe, eine Milde. Und im echten Leben kann ich dir mal sagen, glaube ich, dass der total überfordert war. Plötzlich sammeln sich da Hunderte und Tausende und er wird sozusagen auf so einen Thron gesetzt. Und sicherlich hat ihm das auch Spaß gemacht. Ne? Ich meine, wenn er nur ansatzweise auch so ein kleines Ego hat wie wir, was jeder hat. Ja, dann wird ihm das auch geil gemacht haben und auch gefallen haben, dass er plötzlich irgendwie Kohle hatte und sowas. Und ich glaube sogar, dass er erst recht seinen Mythos bis zu seinem Tod auch zerstören wollte. Weil das hat er immer gesagt, ich will nicht, dass ihr mich auf einen Thron hebt und verehrt. Das ist ja das Problem mit allen spirituellen Lichtgestalten. Jesus wurde irgendwann so überhöht, dass er einfach sozusagen, ne, nicht mehr wie du und ich war, was aber seine gesamte Lehre beinhaltet. Ich bin wie du und du bist ich. Ich bin Gottes Sohn und du bist Gottes Sohn. Und du wirst noch viel mehr machen können als ich, wenn du das realisierst. Ja, aber was haben die Menschen gemacht? Die haben ihn auf den Thron gesetzt und neben Gott quasi sogar. Und dann
haben ihn nur mal weg. Haben ihn gezwungen, die Verantwortung zu übernehmen, die sie selber nicht übernehmen wollten.
Genau. Ne? Das und ist das halt finde so krass, ich ne? mega spannend aus der Perspektive. Komm, lass uns da mal rauskommen, irgendwie alles in richtig und falsch und gut und böse und moralisch und unmoralisch zu. Wir sind alles. Wir sind die fiesesten Tiere, weil wir haben einfach auch ein Reptilienhirn in uns. Wir können so unfassbar fies auch sein. Also wir sind einfach wirklich, wir sind alles, nicht nur ein Teil, nicht nur das Helle.
Absolut, ja, genau. Das ist der Ursprung dessen, warum ich überhaupt darüber reden wollte, ja.
Ja, ja, und
das annehmen zu können, also auch die Scham aber auch annehmen zu können, die so eine, das ist mir auf der Reise letztens passiert, da war ich auch völlig überfordert wegen Einchecken und selber die Aufkleber auf den Koffer kleben, weil es geht ja, ist ja super, also funktioniert ja auch super, aber ich habe so gemacht, scheiße, wo klebe ich denn jetzt was rauf und so, ja, bei der beim Abflug.
Ja. Also achso, weil es nur noch über so Counter geht, ne, gar Terminals, nicht mehr am Schalter.
Genau, Terminals und da ist gar nichts mehr und dann war eine Frau da und ich so hin zu der Frau und die beriet gerade zwei junge Männer, die vor mir standen. Ich in dieser Panik und in diesem, ich will jetzt hier sofort mit dir sprechen, bin so nah an die jungen Männer rangegangen, dass ich denen wahrscheinlich also so in den Nacken geatmet habe, dass der eine sich umgedreht hat und sagt, können Sie mal bitte ein bisschen Abstand nehmen? Und ich so, oh Feuer, ist das peinlich, der hat total recht.
Ja, aber wie geht's dir denn hinterher? Wie geht's dir denn hinterher? Kannst du dann über dich milde lächeln? Oder ist es dir peinlich?
Es war total peinlich. Es war mir ganz doll unangenehm. Also ich habe die dann später nochmal gesehen und dachte, ob ich da nochmal hingehe und sage, es tut mir wirklich leid, vielen Dank für den Hinweis. Das habe ich dann nicht gemacht. Aber es war ganz doll unangenehm, wie das eben ist, wenn man zurückgewiesen wird. Oder wenn man in die Schranken gewiesen oder wenn jemand eben eine Grenze setzt. Es ist ganz doll unangenehm, weil dieses eigene Bild so zurückreflektiert zu kriegen, wie aufdringlich man ist, da kann man sich super aufregen über andere. Ey, stell mal vor, der hat hinter mir gestanden, der hätte, wenn er gewollt hätte, mit einer Wimper meinen Nacken streicheln können. Ja. Da kann man sich super aufregen.
Ja, aber
wenn du selber derjenige bist, oh, war das schlimm.
Aber weißt du, was geil ist, was die Geschichte erzählt? Du hast sofort als neue Energie in deinem System Scham gefühlt.
Ja.
Scham, damit wird seit Jahrhunderten manipuliert. Wenn du nicht der Norm entsprichst, wenn du nicht sozusagen die 10 Gebote einhältst, dann wirst du erstmal verstoßen und dann kommt die Scham, weil du sozusagen etwas gemacht hast, was andere nicht gut finden. So,
ja,
das ist so drin in unseren Genen, krass, ne? Und genau das kommt bei dir als nächste Reaktion, wenn du das Gefühl hast, du warst nicht gut.
Ich war falsch. Und das ist aber, ich glaube, auch alleine Mutter-Kind, Eltern-Kind-Dynamik. Und wenn du lernst, dass das so geht, und dann, guter Freund von mir hat irgendwie gesagt, als wir an einem Abend unterwegs waren, wir sehen uns sehr selten, als ich ihm so viele Sachen erzählt habe und habe auch gemerkt, ich bin völlig angestellt. Ich habe auch gedacht, was ich hier gerade alles, boah, krass, Roman, ich konnte mich irgendwie nicht zurückreißen an den Leinen und bin da so galoppiert und dann irgendwann sagt, so, jetzt reicht's mir, jetzt ist, mein Speicher ist voll, so.
Hat der gesagt.
Scham. Dabei war es nur richtig, dass er die Grenze gesetzt hat. Ja.
Und dir war es total peinlich, dass du dich ihm zugemutet hast.
Total. Das war mir unangenehm. Da habe ich eine Zeit gebraucht, ehe ich das verdauen konnte. Und das war aber gut für mich, das wahrzunehmen immer wieder, weil es ist ja nichts für mich auch erstrebenswerter, als so frei miteinander umgehen zu können. Dass du
überleg mal, ne, aus dieser Perspektive zu betrachten und zu sagen, wow, es müssen sogar mich erst Leute unterbrechen. So mutig und so frei bin ich schon, dass ich wirklich über intimste und persönlichste Dinge spreche, so dass die Leute sogar sagen, boah, das wird mir gerade zu intensiv. Guck mal, wie wenig das überhaupt können, überhaupt mal was über sich zu erzählen.
Das ist auch gut, aber ich habe eher geguckt, wie gehe ich damit um, wenn jemand äußert, was das Bedürfnis ist, weißt du, so, weil ich traue mich das ja auch nicht zu äußern, weil es ja in mir diese Scham gibt, dieses, ich möchte aber nicht zurecht gerückt werden, ich möchte aber nicht, dass jemand sagt, das finde ich jetzt gerade, das weißt du, das ist gerade ein bisschen so, kannst du so ein bisschen, also ich diese Schwierigkeit, so einen Abstand zu nehmen oder sich eben das okay zu finden, wenn jemand sagt, bei mir ist das so und so, ich brauche das so und so, damit umzugehen, was das in mir macht, hilft mir, auch selber besser Grenzen setzen zu können, weil ich das, wenn ich das kann, das anzunehmen, dass andere das bei mir machen, dann automatisch verlange ich letztendlich vom anderen auch, mir gegenüber damit umgehen zu können, wenn ich eine Grenze setze. Das ist so ein miteinander, ineinander greifendes Ding, was natürlich liebevoll immer besser ist. So wie ich angefangen habe, Nein zu sagen, indem ich sagen musste, gerne nicht.
Nochmal,
um das nicht so krass zu machen. Gerne nicht. Nicht zu sagen, nein, ich möchte das nicht, sondern im Sinne von gerne nicht. Das möchte ich so jetzt. Also ich konnte eine weiche Grenze zu setzen, so weich wie möglich, weil ich meine, eine sanfte Hausschlachtung im Beisein einer Vertrauensperson ist nicht möglich. Weißt du, das war mal so in der City. Als diese Debatten darüber liefen, über eben überhaupt Tierleid, da war das eine Karikatur, wo jemand sagte, ja, man kann keine sanfte Hausschlachtung im Beisein vertrauter Menschen machen, weil Schlachtung ist Schlachtung. So. Und da fand ich das so interessant. Du musst damit umgehen, erstens, wenn jemand dir eine Grenze setzt, dass du da unangenehme Gefühle hast und zweitens, wenn du jemandem eine Grenze setzt, dass der damit sich nicht wohlfühlt. Damit muss man umgehen. Du kannst jetzt jemanden nicht trösten und sagen, es tut mir ganz leid, dass dir das jetzt nicht wohlig ist oder so. Es geht nicht. Es ist so.
Ja.
Es ist nicht angenehm, aber es ist ein guter Vorgang.
Ja. Irgendjemand wird es sowieso doof finden, was du machst.
Ja, und das sei dem auch gegönnt, weißt du, ja. So. Ich merke ja immer, dass ich das dann eben verhindern will, eben um gut zu sein oder so, sondern gut, okay, ja, findet jemand doof, bitteschön. Ich will ja auch was doof finden. Ich möchte ja mir selber auch die Erlaubnis geben können, zu sagen, boah, wie bescheuert, ja. Finde ich total bekloppt.
Und ich finde es total gesund, dem anderen das zuzugestehen und dann wieder zu sich zu kommen und zu sagen, okay, wie möchte ich denn reagieren in so einer Situation? Weißt du, immer versuchen, da irgendwie die Möglichkeit rauszufinden, wie kann ich an dieser Situation jetzt wachsen? Ne? Ja, also ich habe zum Beispiel kurze Geschichte irgendwie noch, ne, weil es um Gut und Böse geht. Also in Beziehung zu meinem Vater, ich habe wirklich lange gebraucht, um wirklich da irgendwie auch eine Friedensenergie reinzubringen zwischen mir und ihm, ne, weil ich immer das Gefühl bekommen habe, ich war schon nicht akzeptiert, weil ich ein Junge geworden bin und kein Mädchen und mein Vater war nie da, dann als es irgendwie möglich war, dass wir ihn sozusagen unbelastet vom Verhalten meiner Mutter, die immer versucht hat, ihn schlecht zu machen, kennenzulernen, hat er sich also ich bezeichne meinen Vater immer noch als einen der bösesten Menschen, die ich je kennengelernt habe. Der hatte Spaß daran, anderen weh zu tun. Und zwar psychisch als auch physisch. So. Hm. Und ne, irgendwann, der war schon tot und 3-4 Jahre, ich kam irgendwie nicht von diesem Unfrieden mit meinem Vater los. Ne? Und dann meinte irgendwann eine Kollegin mal zu mir, eine Heilpraktiker-Kollegin, aber es muss doch irgendwas an deinem Vater geben, was du quasi von ihm bekommen hast, geerbt bekommen hast oder übertragen bekommen hast, was gut ist. Und mir fiel nichts ein. Und dann habe ich ihr so ein bisschen erzählt, wie er so ist. Ne? Ja, mein Vater hat halt einfach diese Fähigkeit, sofort die Schwachstellen bei anderen Menschen herauszufinden und da dann wirklich das auszuschlachten und das zu seinem Vorteil zu nutzen und da fies zu werden. Und dann auch, das kann der sich über Jahre merken und irgendwann, bam. Und dann ist mir in dem Moment, wo ich das erzählt habe, habe ich gedacht so, okay, und das ist die Fähigkeit, die ich von meinem Vater mitbekommen habe, die ich aber anders nutze oder versuche zumindest. Ich kann sofort, das ist wirklich krass, ich spüre sofort, wo ist die Stelle, wo diese Person verwundbar ist? Wo ist die Stelle, wo diese Person schwach ist? Wo ist diese Person sozusagen Lücke in ihrem Sicherheitssystem? Mhm. Und ich versuche, so gut ich kann, das gelingt mir natürlich nicht immer, ich bin einfach Skorpion und das werde ich immer bleiben, aber das ist eine Stärke, die ich von ihm quasi vererbt bekommen habe, um daraus was Gutes zu machen. Also diese Kolibri-Energie, weißt du, so ganz oben zu flattern auf der Stelle und wenn er dann da ganz unten im Wasser diesen Fisch sieht, ins Wasser rein. Bam, bis also auf den Grund. Eisfischer, nicht Eisvogel, meine ich. So, und bis auf den Grund und dort das rauszuholen und wieder raus und zack, bis auf den Grund und das Wesentliche zu fassen und an die Oberfläche zu holen. Das kann ich. Ja. Das kann ich wirklich gut. Und das hat mich wirklich mit meinem Vater befriedet, wo ich dachte, wow, okay, das ist so scheiße, der war und wie er sich verhalten hat. Das ist ein Geschenk, was er mir mitgegeben hat. Das haben nicht so viele um mich herum. Ist auch ein Fluch. Weil es ist einfach, ich sehe sofort oder ich spüre ganz oft am Energiezustand meines Gegenübers, was Sache ist. Bei mir oft spüre ich es nicht, aber im Umgang mit meinem Gegenüber ist es schon manchmal erschreckend. Ne? Aber eben, es gibt nicht nur Gut und es gibt nicht nur Böses, sondern es ist immer ein Wechselspiel. Und mir hilft, egal in welcher Situation, vor allen Dingen Situationen, wo ich das Gefühl habe, boah, ich komme wieder in dieses alte Muster mit beurteilen, mich als scheiße oder schlecht oder böse empfinden, immer zu fragen, was ist das Geschenk gerade da drin? Was ist? Es muss hier ein Geschenk geben.
Ja.
Es muss hier ein Geschenk geben. Und das möchte ich jetzt bergen. Ja. Da hilft mir natürlich dann meine Meditation, ne? Die, wo ich dann immer mir meine Auszeit nehme und dann einfach solche Fragen dann stelle. Wo ist denn jetzt hier eigentlich das Geschenk an dieser verpissten Situation, dass die Redaktion mein Dialogbuch nicht wollte, dass es einfach nicht gut fand zum Beispiel, weißt du, so stundenlang gearbeitet und dann heißt es einfach nur, ich habe die ersten 3 Seiten gelesen, finde ich nicht gut. Muss ich erstmal mit
auch
umgehen.
Auch eine Grenze, klar.
Boah, ja, aber was krass. Ist denn da das Gute dran, ja? So.
Ja. Absolut. Naja. Und das ist ja auch wieder komplex. Also mir ist gerade eingefallen, während du geredet hast, dass ich so dachte, ja, stimmt so auch nicht, aber ich dachte, weißt du, schwarz und weiß, ne? Darüber reden wir, gut und böse. Schwarz und weiß sind halt auch nur Farben.
Noch spannender. Schwarz und Weiß bedingen sich gegenseitig.
Also ja, gehört
das ist
zusammen.
Die Dualität, das ist die Illusion der Dualität in der Welt, in der wir uns hier befinden. Das ist halt einfach, ja, wir leben hier in einem Raum-Zeit-Gefüge, was sehr absurd ist, aber auf der Quantenebene sind wir, ist alles gleichzeitig. Das ist schon sehr, sehr spannend. So, okay, ach, da machen wir hier nochmal ein ganz anderes Fass gerade auf.
Genau. Und jetzt noch kurz, weil ich gerade da immer natürlich dich sehe und da hingucke. Wer hängt da bei Jesus links? Schwarz-Weiß? Karte? Ja, da, ja, ja.
Das da?
Ja.
Das ist mein Bruder.
Das ist dein Bruder.
Ja, der hat immer so eine Karte gemacht. Der hat ja so, der ist ja so Speaker auch, ne? Der nennt sich ja der Vorwärtsdenker. Ja. Vor allen Dingen im wirtschaftlichen Bereich, weil er da halt einfach sich gut auskennt. Wirtschaftsjurist. Und so. Und da steht. Naja, wer die Zukunft heute richtig anpackt, hält sie morgen in den Händen. Hat er auf so einer, also ein Flyer. Und mein Bruder, das ist hier, ach so, das sieht man nicht so genau, weil hier geht natürlich, geht es weiter. Guck mal, hier ist mein Meditationsplatz. Hier sitze ich jeden Morgen. Ne? Hier,
ach, da sieht man das
hier
Dach.
Ist mein, das genau, hier zeigen. Ist mein Schrein, ja. wo die Schriftrolle drin ist. Mhm. So, und auf der anderen Seite hängen hier auch noch ganz viele Helfer sozusagen, ne? Und ja, Menschen, die mir wichtig sind. Und da oben hier sieht man, guck mal, da ist zum Beispiel Ganesha, der da gerade gebadet wird.
Ah ja.
Und hier oben ist ein Pferd, nee, ein Hirsch. Eine Druck von einer Künstlerin.
Jetzt sehe
so,
ich das.
Naja, so. Ja. Das ist aber schön. Mein Bruder. Und da drüber ist irgendwie auch meine Schwester mit ihrem Ehemann und so. Also die werden immer mit bebetet, mit enchanted.
Ja,
ist
doch gut. Ja, schön.
Roman, wir sind schon wieder durch. Ja, ich finde dieses Thema, ich habe nur das Gefühl, wir haben es nur angekratzt. Also gut und böse ist wirklich so eine Metaebene. Toll.
Ja, voll.
Absolut. Ja, aber vielen, vielen Dank für diesen Impuls.
Ja, gerne.
Ich mag das ja immer. Also ich finde das ja immer wieder sehr, sehr inspirierend und sehr spannend. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir da durch sind. Wir müssen da irgendwann mal einen zweiten Teil über Gut und Böse machen.
Ach, da gibt's viel dazu zu sagen, ja. Aber es war schön, mal so zusammen baden zu gehen, unter den Wasserfall und das mal so sprudeln zu lassen. Ich liebe das ja auch mit dir sehr. Vielen Dank dafür auch.
Ihr Lieben, falls ihr Themenvorschläge habt oder nach wie vor Fragen, Anregungen zu den Themen, die ihr hier mit uns euch angehört habt oder selber Ideen habt, schickt uns gerne Nachrichten. So, jetzt habe ich wieder diese Nummer nicht. Doch, habe ich hier.
Hast du sie?
Ja, ich habe die Nummer. Und zwar sind wir per WhatsApp oder per Signal gerne mit Sprachnachrichten erreichbar für euch unter 0157 339 718 52. Ich wiederhole. Schön. Steht auch unten in diesem Text hier übrigens in den Shownotes.
Shownotes, super.
0157 339 718 52. Wir freuen uns sehr über eure Nachrichten, über eure Kommentare, eure Gedanken. Und falls ihr ein Thema habt, was wir hier besprechen dürfen, wo wir euch auch gerne mal dazuschalten würden, weil das geht jetzt technisch. Wir haben hier ein bisschen aufgemotzt, so dass wir hier auch Dreierkonferenzen machen können. Fände ich super. Meldet euch gerne. Auch.
Gut, super, ja.
Oder? Mal jemanden hier mit reinholen und der dann so hier uns hier mal so richtig unter Druck setzt und sagt, hier, was denkt ihr eigentlich darüber? Oder?
Ja, super.
Und uns kritisiert, weil wir irgendeinen Scheiß geredet haben, mit dem die Person heute überhaupt nicht
meandert haben.
Ja, meandert. Ach, diese alten Herren, so, weißt du, so, dieses Lanz und Precht für Arme.
Arme und Beine.
Kennst du den Podcast?
Mhm.
Ich liebe den. Ich muss sagen,
ich habe
wirklich die beiden
noch
Männer.
Nie bewusst angehört,
mag
aber
ich.
Ja, ganz, ich mag ja toll. Uns sehr.
Ich mag uns auch. Ihr Lieben. Und ich mag euch. Ihr Hübschen.
Ja.
So, jetzt trudeln wir hier genauso raus, wie wir in die Folge reingetrudelt sind. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören, fürs Weiterleiten, fürs Teilen, fürs Reagieren.
Taggen und...
Taggen. Was heißt denn eigentlich taggen?
Das heißt, wenn es Beiträge gibt oder Fotos oder so, uns zu kennzeichnen.
Ach so.
Da drin.
Oh. Du kennst dich so gut aus in solchen Dingen.
Es scheint nur so.
Schatzi. Macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Euer Sven und euer
Roman, bis gleich.
Tirella Hulu, tschüss, ihr kleinen Feuerhasen.